Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien, jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 5. Dezember 2025. In der Adventszeit ist Lebensfreude Pflicht. Das war mein ungeplantes Schlusswort, gerade vorhin in der schweizerischen Sendung. In der Adventszeit ist Lebensfreude Pflicht. Erst recht. Und die Adventszeit ist eine der schönsten Zeiten des Jahres. Und auch eine besinnliche Zeit natürlich, eine Zeit des stressvollen Vorweihnachtsbetriebs, der Hektik, Geschenke, alles nochmal reinwürgen ins Jahr. Und es gibt da diese rasende Stimmung und mittendrin sozusagen im Auge des Orkans, des Sturms, diese zum Teil unglaubliche, fast etwas ja entrückende, berückende Stille. Und die, ja, die gilt es zu genießen, meine Damen und Herren, und sich diese Momente zu suchen. Klingt jetzt etwas banal da am frühen Morgen. Mein Hirn ist noch nicht in Vollbetrieb sozusagen. Aber man muss, und ich glaube, man darf auch in der Adventszeit an diese Dinge erinnern. Und ich habe auch gesagt, dass wir immer auch mit der Vergänglichkeit unseres eigenen Lebens konfrontiert werden. Der Vergänglichkeit von uns selbst, aber dann auch mit der Vergänglichkeit der Kindheit, unserer Kinder. Und dann gibt es Todesfälle in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft. Das ist diese unübersteigbare Linie des Todes. Und je mehr wir uns auch bemühen, mit Longevity und all diesem Plunder und Zauber unser Leben zu verlängern, ich bin nicht dagegen. Das gehört eben auch zum Menschen, dass wir das Leben so sehr lieben, dass wir es gar nicht mehr preis- und aufgeben wollen. Aber irgendwann müssen wir das tun und wir blicken da in diesen Abgrund und wissen nicht, was kommt. Vielleicht ist es auch gar kein Abgrund, vielleicht ist es eine Erhebung, wir werden es dann sehen oder merken, vielleicht auch nicht. Aber einfach genießen Sie diese Zeit, trotz allem, was da in den Medien steht und was wir immer wieder lesen müssen. Nächste Woche, 10. Dezember, Weltwoche Daily Livestream, Sprechstunde auf diesem Kanal oder auf weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live am Mittwoch. Livestream ab 17.00 Uhr, ohne Netz und doppeltem Boden. Sie können Fragen stellen, Anregungen diskutieren. Schreiben Sie uns fragen@weltwoche.ch oder es gibt ein Formular, weltwoche.ch/sprechstunde/. Ausgewählte Zuschauer werden kontaktiert und dann sind sie dabei in der Sendung am nächsten Mittwoch. Ich freue mich. Die Medien, die Themen. Die Bild-Zeitung heute mit einer knalligen Schlagzeile: Die Wahrheit über das Bürgergeld. Hälfte der erwerbsfähigen Empfänger sucht gar keine Arbeit. Wieso überrascht mich das jetzt nicht? Gut, das Bürgergeld haben wir hier schon mal durchexerziert. Aus meiner Sicht ein Gaunerwort par excellence, denn meistens sind das ja deutsche Nichtbürger, also Nichtbürger, die dieses Bürgergeld kassieren. Und offensichtlich, das steht hier aber nicht da in dieser Klarheit, ist dieses Bürgergeld zu hoch angesetzt und auf einer falschen Einschätzung des Menschen beruhen. Man nimmt den Menschen eben nicht ernst. Der Mensch ist Jäger und Sammler. Und der Mensch kalkuliert scharf. Jeder Mensch ist ein Homo economicus. Übrigens auch die Linken, die die Ökonomie oder die Marktwirtschaft abschaffen wollen, beziehungsweise durch eine Staatsökonomie ersetzen möchten. Jeder Mensch ist ein Homo economicus und der rechnet. Wir hatten noch diese Probleme auch in der Schweiz, vor allem im Migrationsbereich. Da hat man diese Sozialhilfe ziemlich hoch angesetzt. Und irgendwann haben sich dann die Behörden ganz verwundert gefragt, ja, warum arbeiten eigentlich diese Flüchtlinge nicht, diese Migranten? Das ist doch kein Leben da auf Sozialhilfe, man muss doch eine Arbeit machen und das sind ja auch Menschen mit hohen ethischen Idealen und so weiter. Dieses ganze gutmenschliche Gewäsch, irreführend, haben sich völlig geirrt. Der entscheidende Punkt ist doch, die Leute rechnen und sie sagen, ja, lohnt sich jetzt das, eine Arbeitsstelle zu suchen, dann verliere ich das andere, muss vielleicht einen mühsamen Job machen, da habe ich Geld auf gratis. und kann ja dann noch schwarz arbeiten. Da gibt es noch einen Zapfen drauf. Ja, so läuft doch der, da läuft's doch. Das ist die Conditio Humana. Immer diese Unterschätzung auch des Migranten, der Flüchtlinge, der Leute. Doch dummes Zeug. Man muss die Leute ernst nehmen und aufhören, Systeme zu kreieren, die den eigenen Wunschvorstellungen entsprechen, dem eigenen Gutmenschentum, der eigenen Gefallsucht, auch gegenüber sich selber. Wir sind so edel, wir haben so edle Motive. Das ist in Deutschland ganz ausgeprägt. Und die Medien lassen die Politiker mit dem durchkommen. Warum? Weil eben auch die Medien absolut in diesem Gutmenschentum drin sind. Übrigens auch viele da dieser neuen konservativen Portale. Absolut gutmenschlich, zum Beispiel in der Ukraine-Berichterstattung, wo sie alle durchs Band weg von Anfang an falsch gelegen sind. Mit dieser aufgeblasenen Rambo-Allüre. So, wir müssen jetzt aber diesen Russen da und so weiter, Völkerrecht und Freiheit und Ukraine und so weiter. Man hat gar nicht realistisch analysiert, was da los ist. Das ist immer wieder, ich sehe es ja auch bei mir, diese Gefahr hat jeder Mensch, dass er da sich vergaloppiert im Wunschdenken, dass er die Welt nicht so sieht, wie sie ist, sondern wie man sie haben möchte. Es ist eben auch anstrengend, sich immer wieder mit der Wirklichkeit zu konfrontieren. Unser Hirn, unser ganzes Wesen ist ja auf Transzendenz hin angelegt, uns selber zu übersteigen, transzendieren, eben darüber zu steigen, darüber zu gehen. Und damit auch mit unserem Hirn, mit unseren Vorstellungen gewissermaßen die Welt, die Wirklichkeit zu vergewaltigen, das ist leider unser Problem. Müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Und wenn es wir selber nicht tun, machen wir es hier bei Weltwoche Daily. Heute geht es für Merz um mehr als nur um Rente. Die Abstimmungen finden statt. Nun, ich glaube einfach, diese Koalition, die wird sich irgendwie einigen, weil sie möchten eben beide nicht aufhören. Weil sie sehen sich eben als letzte Patrone der Demokratie gegen die Kräfte der Finsternis, gegen die AfD. Und deshalb werden sie am Schluss sich immer zusammenraufen. Das ist auch alles Theater im Moment da etwas in Deutschland. Das ist mein Eindruck. Also wenn ich die deutsche Politik anschaue, sage ich immer, wie lange können sich die dieses Theater noch leisten? Die leben ja auch in einer Scheinwirklichkeit der Brandmauern und der Abgrenzungen. Und das, auch die ganze Haltung gegenüber dem Ukraine-Krieg. Die Russen machen sich jetzt ja lustig über die Deutschen und sagen, ihr habt eigentlich gar nichts zu melden, aber tut so, als seid ihr da in der Kommandozentrale. Und das hat wirklich etwas leicht Verstörendes, wie da sich da noch einige dieser Politiker irgendwie noch nicht ganz in der Realität befinden. Zumindest kommt so bei mir an. Und dann die Bild-Zeitung hier. Üble Entgleisung von AfD-Chefin Weidel. Schäbige Attacke von AfD-Chefin Weidel gegen den deutschen Nachrichtendienst oder einen deutschen Nachrichtendienst. Sie habe das Bundesamt für Verfassungsschutz vor allem den deutschen Inlandsnachrichtendienst mit dem brutalen DDR-Geheimdienst Stasi verglichen. Zitat, dieser Verfassungsschutz, diese schmierigen Stasi-Spitzel, schimpfte sie gestern im Gespräch mit Weltchefredakteur Jan-Philipp Burkhardt. Weidel vergleicht also den repressiven Spitzelapparat des Unrechtsregimes mit dem Nachrichtendienst der Demokratischen Bundesrepublik. Eine geschichtsvergessene Entgleisung. Ja, finde ich ja wunderbar, dass jetzt die Bildjournalisten plötzlich ganz genau hinschauen, wenn es zu historischen Vergleichen kommt und historischen Entgleisungen. Aber da müsste man vielleicht auch mal die eigene Zeitung lesen und nicht nur das, was da die AfD-Chefin gesagt hat, weil die deutsche Publizistik gegenüber der AfD ist eine ganze, eine integrale historische Entgleisung, weil sie diese AfD immer wieder gleichsetzt oder mehr oder weniger gleichsetzt oder ins gleiche Bezugssystem hineinpflanzt des Nationalsozialismus. Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Nationalsozialismus sogar noch etwas schlimmer gewesen ist als dieser Stasi-Spitzeldienst. Und diese jetzt hier so pointiert dargelegte, fast schon etwas aufgesetzt wirkende Aufgeregtheit hier, dieses schrille Alarmsystemen-Syndrom hier, Achtung, historische Entgleisung, ist einfach peinlich, wenn man es natürlich nicht anwendet auf die viel größeren historischen Entgleisungen, die man selber laufend macht. Merz will den Weg für Ukraine-Kredit freimachen. Er reist offensichtlich kurzfristig nach Belgien, um sich dort mit Regierungschef Bart De Wever über Pläne zur Nutzung eingefrorenen russischen Vermögens für die Ukraine zu sprechen. Ich habe große Bewunderung für Belgien. Belgien ist besser als Brüssel. Belgien macht es besser als die Europäische Union. Und Belgiens Brüssel ist besser als das EU-Brüssel, weil sich die Belgier dagegen wehren, diesen Raubzug einfach geschehen zu lassen. Mit den russischen Staatsvermögen. Sie sagen, nein, wir wollen das nicht. Finde ich bemerkenswert. Also Belgien wird unterschätzt. Und jetzt Russland reagiert mit Spott auf das laut Medien in einer vertraulichen Telefonkonferenz europäischer Spitzenpolitiker geäußerte Misstrauen von Bundeskanzler Friedrich Merz gegenüber den US-Unterhändlern im Ukraine-Krieg. Lieber Merz, Sie sind nicht einmal im Spiel, schrieb der russische Chefunterhändler Kirill Dmitriev auf der Plattform X. Zitat, Sie haben sich durch Kriegstreiberei, die Torpedierung des Friedens, unrealistische Vorschläge, den Selbstmord der westlichen Zivilisation, gut, man kann es ja noch so hoch hängen, dass es dann wirklich unter seinem eigenen Gewicht zusammenkracht, Migration und dickköpfige Dummheit, selbst disqualifiziert, fügt der Unterhändler hinzu. Wobei man jetzt natürlich anfügen könnte, es ist nicht die Aufgabe eines Unterhändlers, einen anderen Regierungschef zu qualifizieren. Schlechter Stil. Hier müsste Putin sofort sich einschalten und sagen, Entschuldigung, das ist einfach unnötig, unwürdig jetzt hier. Du musst ja nicht das machen, was die anderen immer machen. Das machen nämlich vor allem die europäischen Politiker, auch die Deutschen, sich auf diese Art und Weise über Russland zu äußern. Bis jetzt haben sich die Russen immer noch zurückgehalten. Auf jeden Fall tut er das nicht, zeigt, dass da natürlich auch allmählich vielleicht die Nerven blank liegen. Das ist eine Reaktion, lesen wir auf einen Spiegelbericht, in dem gemäß dem Kanzler Merz gesagt hätte über die US-Unterhändler, sie spielen Spielchen, sowohl mit euch als auch mit uns. Und das stimmt natürlich, beziehungsweise Kanzler Merz hat jetzt gemerkt, dass natürlich er nicht die entscheidende Schachfigur hier auf dem Spielfeld ist. Und auch Deutschland nicht und die EU nicht. Und das kränkt ihn offensichtlich. Das nagt an ihm. Und darum redet ihr auf dieser Ebene, dass er das nur schon ausspricht, ist kein gutes Zeichen. Als Staatsmann müssen Sie auch Realist sein. Und da muss klar sein, und das muss jetzt einfach langsam der Hinterste und der Letzte begriffen haben, dass das ein Stellvertreterkrieg ist zwischen Amerika und Russland. Auch wenn man sich in Deutschland und in Berlin weigert und in den Medien es so zu sehen. Es ist so. Darum verhandeln auch die. Und die EU hat da letztlich nichts zu melden. Sie können das noch stören, sie können es ein bisschen torpedieren. Ich hoffe, es klingt Ihnen nicht, das ganz aus der Bahn zu werfen. Ich glaube es auch nicht, aber vielleicht täusche ich mich da auch. Aber in diesem Satz, sie spielen Spielchen, sowohl mit euch als auch mit uns, kommt eben eine Gekränktheit zum Ausdruck, die nicht angemessen ist und die ein Staatsmann letztlich nicht äußern sollte. Selbst wenn er gekränkt ist, darf er sich das nicht anmerken lassen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky muss einen Nachfolger suchen für seinen engen Vertrauten Yermak, der ja wegen Korruptionsgeschichten geopfert werden musste. Also wenn Yermak fällt, dann ist im Grunde Zelensky auch tot. Weil der ist so nahe bei ihm gewesen. Und ich finde es jetzt einfach wieder bemerkenswert, da sehen Sie einfach das Problem der einseitigen Berichterstattung. Die Medien haben sich dermaßen an diesen Zelensky rangehängt, an die Ukraine, dass sie diesen Fall gar nicht richtig aufarbeiten dürfen mit dieser Korruption. Weil das würde natürlich das ganze Bild zerstören, dass man jetzt 3 Jahre lang den Deutschen aufgepfropft hat und aufgenötigt hat. Und vergessen wir nicht, diese Politik hat dann für die Deutschen gewaltige Konsequenzen. Wirtschaftliche Konsequenzen, finanzielle Konsequenzen, Heizungskonsequenzen. Wobei, auch wieder interessant, das Gutmenschentum, erinnern Sie sich noch, Ende 2022, frieren für die Ukraine. Wir müssen jetzt mitleiden, nicht mehr so oft warm duschen, Lichter löschen, keine Weihnachtsbeleuchtungen, wegen des Stroms, wegen der Energiepreise. Ist davon noch irgendwo die Rede? Gibt es keine Weihnachtsbeleuchtungen mehr in Deutschland. Die Preise sind natürlich ganz weit oben, sodass es die Wirtschaft nicht verkraftet. Aber auch da wieder, dieses Gutmenschentum. Und alle haben sich da eingereiht in diese Lichterkette der reinen Gesinnung. Ja gut, irgendwann prallst du, kollidierst du dann halt mit der Wirklichkeit, musst du vom hohen Ross runterkommen. Für Höcke gibt es nichts zu verteidigen in Deutschland. Die FAZ berichtet über eine Rede des Thüringer Landesvorsitzenden Björn Höcke. Polemisiert im Landtag gegen die Wehrpflicht. Seine Kampagne verbindet Angriffe auf den Rechtsstaat mit Lob für Putins Politik. Habe ich den Artikel gelesen. Ja, es ist eine pazifistische Rede, die Höcke gehalten hat. Er hat gesagt, die Wehrpflicht, das sei falsch. Angesichts der Kriegsbegeisterung hat er sehr drastische Bilder gewählt. Man müsse sich vorstellen, die eigenen Kinder, wenn sie dann in den Minenfeldern zerrissen werden oder verstümmelt werden, da, wenn sie gefangen werden, dann angezündet und so weiter. Und er sei gegen die Wehrpflicht, das sei einfach Kriegstreiberei und hat dann die Professionalität der russischen Politiker gegenüber der Unprofessionalität aus seiner Sicht der eigenen Politiker da herausgestrichen. Kann da vieles nachvollziehen, was er sagt, vor allem auch mit Blick auf diese falsche Motivation jetzt der Wehrpflicht mit der ganzen Kriegsbegeisterung. Auf der anderen Seite muss ich jetzt aus Schweizer Sicht hinzufügen, als Schweizer, auch wenn natürlich vieles im Staat falsch läuft und Höcke sagt dann, ja, was sollen wir überhaupt verteidigen, da die Entgleisung des Bürgers, also das Bürgergeld eben da nicht richtig verwendet wird, dass da wir immer mehr Kriminalität haben, dass es keine Weihnachtsmärkte mehr richtig gibt und so weiter, gibt ja gar nichts mehr zu verteidigen. Erst wieder, wenn die Deutschen da in Deutschland am Ruder sind. Und mit diesem fundamental oppositionellen Rundumschlag vertritt er natürlich eine Position, die vielleicht bei einigen populär ist, aber die fragwürdig ist, weil Deutschland muss eine Landesverteidigung haben. Sonst darf man auch nicht über die Amerikaner schimpfen, die dann einfach immer alles bestimmen. Wenn der Amerikaner die Truppen schickt und die Soldaten, dann hast du eben nichts zu melden. Und zu einem unabhängigen Staat oder einem unabhängig sein wollenden Staat gehört eine Armee. Und wenn man sagt, ja erst wieder, wenn die Deutschen da sind, verteidigen wir Deutschland, ja was will er damit sagen? Und damit gibt er natürlich dann auch jenen wieder Nahrung, die sagen, ja gut, die wollen wirklich einen absoluten Systemwechsel, die wollen alles auf den Haufen, über den Haufen werfen. Und damit sie dann wieder, wenn das Deutschland der AfD zustande kommt, ein Deutschland, in dem wir vielleicht gar keine Rolle mehr spielen, weil dann nur noch die Höckes und die AfDler dann bestimmen, was deutsch ist und was wir hier zu tun und zu leisten haben, das ist natürlich der falsche Ansatz. Damit verschrecken sie die Leute zurecht und das bringt auch nichts. Also eine Landesverteidigung für einen bürgerlichen Politiker, also wenn Sie in der Schweiz gegen die Landesverteidigung sind, als Bürgerlicher, sogar als Linker, dann sind sie da daneben. Und wir haben auch diese Missstände. Wir haben ja noch eine viel höhere Zuwanderung als in Deutschland. Man muss doch hier nicht in dieses melodramatische, da in dieses weinerliche Drama-Queen-Verhalten verfallen. Das ist da deplatziert. Die Schweiz hat riesige Probleme. Aber sind wir deshalb gegen die Wehrpflicht? Sagen wir, ja, weil es bei uns Sozialmissbrauch gibt, weil es bei uns die Invalidenrenten immer mehr nach oben gehen, weil zum Beispiel in gewissen Städten sozusagen ein Volk von Invaliden lebt. Nicht, weil alle Invalide wären, sondern weil einfach die Anreizsysteme falsch sind. Deshalb verteidigen wir die Schweiz nicht mehr. Was ist denn das für eine Einstellung? Da ist kein Patriotismus. Also da könnte man natürlich jetzt eine ganz intensive Debatte hier vom Zaun brechen. Schweizer Politiker wollen Annäherung an die NATO. Hab den Eindruck, die FAZ freut sich. In der kleinen Kammer sind jetzt da eben Vorstöße gemacht worden bei uns im Ständerat. Man wolle enger zusammenarbeiten. Aber die Nationalkonservativen, damit bin unter anderem ich gemeint, die seien da dagegen. Natürlich sind wir dagegen. Ist ja logisch. Ich meine, nur einer, der von der Schweiz nichts begriffen hat, hat das Gefühl, das sei für uns problemlos. Die Schweiz ist ein unabhängiges, neutrales Land. Man hat entweder selber eine Armee oder eine Fremde und ich will keine NATO in der Schweiz. Erstens verteidigt uns die NATO nicht, wenn uns einer angreift und zweitens will ich nicht in diese sinnlosen Kriege der NATO hineingerissen werden oder meine Kinder, die es dann in den Militärdienst müssen. Wir verteidigen die Schweiz und wenn wir die Schweiz verteidigen, haben wir auch die Pflicht dafür zu sorgen, dass die Schweiz verteidigungswert bleibt. Das wäre die Rede gewesen, die Höcke hätte halten müssen, hätte sagen müssen, wir sind für die Landesverteidigung. Das heißt aber auch, dass wir die Verantwortung haben, Deutschland wieder in Ordnung zu bringen. Und notfalls müssen wir auch die anderen Parteien in Ordnung bringen, die auf einem falschen Trip sind. Aber dieses Ausschließlichkeitsgehabe, das ist auch wieder so typisch deutsch. Einfach too much. kommt mal da etwas von den hohen Rössern runter. Sorry, also das sind jetzt einfach Schweizer Sichtweisen hier am frühen Morgen. So, jetzt aber fertig, bevor ich mich da unbeliebt mache bei Ihnen. Okay, vielen herzlichen Dank. Das war's von Weltwoche Daily International. Werde ich mir dann auf dem Morgentisch dieses Buch anschauen, Radio Free Afghanistan. Ganz interessant, habe ich noch nicht gekannt, toll. Kommt, glaube ich, zu ähnlichen Erkenntnissen auch wie ich jetzt bezüglich der Taliban. Und ich muss ja dann den zweiten Teil der Reportage schreiben. Habe übrigens fürs Deutschlandheft morgen meinen ersten Teil sogar noch ein bisschen Rewriting gemacht, weil ich bin wirklich erst fast jenseits der Deadline fertig geworden. Afghanistan, auch wieder so ein Land. Wenn man sich etwas enger damit beschäftigt, fragt man sich, was für einen Unsinn schreiben eigentlich unsere Medien? Gut, vielleicht schreibe auch ich Unsinn, aber ich war zumindest dort, im Unterschied zu vielen, die da aus dem Sicherheitsabstand von ein paar tausend Kilometern irgendetwas fabuliert und fabriziert haben. Merci vielmal, das war's. Ich melde mich zurück. Morgen gibt's dann noch die Vorschau aufs neue E-Paper. Und ja, ansonsten wünsche ich Ihnen eine besinnliche, schöne Adventszeit. Genießen Sie jeden Tag, den Sie haben. Jeder Tag ist ein Geschenk. Und das Rätsel des Lebens und unserer Existenz ist einfach immer wieder faszinierend. Und Lebensfreude ist Pflicht, gerade in der Adventszeit. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag.